Heute ist Montag, der 31.8. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir starten mit einer schockierenden Nachricht aus der Schweiz. Bei einem Techno-Rave in Aarau sind am Wochenende Schüsse gefallen. Es gibt ein Todesopfer und mehrere Verletzte. Ja, und danach blicken wir nach Magdeburg zum Bundeskongress der neuen AfD-Jugendorganisation. Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zeigten sich dort nämlich extreme Positionen, aber auch wirklich heftiger Streit hinter den Kulissen. Und dann geht's noch nach Island. Dort stimmten die Menschen in einem Referendum über EU-Beitrittsgespräche ab. Und zum Schluss wie immer die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen im Norden der Schweiz, genau gesagt in Aarau. Das ist eine kleine Stadt, die ist etwa 40 Kilometer westlich von Zürich. Ja, und dort herrscht seit dem frühen Sonntagmorgen Ausnahmezustand. Bei einer großen Techno-Veranstaltung, dem Aarau Rave, sind nämlich plötzlich Schüsse gefallen. Aktuell ist bekannt, dass ein Mensch gestorben und 5 weitere zum Teil schwer verletzt sind. Aber was ist da eigentlich passiert? Ja, das Ganze war im Freizeitgebiet Schachen. Das liegt direkt an der Aare. Dort gibt es unter anderem Sportplätze, ein Freibad und die größte Pferderennbahn der Schweiz. Ja, und genau dort fand am Wochenende der Rave statt, also eine Techno-Party mit elektronischer Musik. Solche Veranstaltungen, die gehen oft vom Nachmittag bis tief in die Nacht, und die Veranstalter hatten mit 2.000 bis 3.500 Besuchern gerechnet. Ja, und Augenzeugen, die haben dann berichtet, dass zwischen 2 und 3 Uhr nachts dann Schüsse gefallen sind. Auch auf Videos, die später im Netz zu sehen waren, sind mehrere Schüsse hintereinander zu hören. Einige Besucher hielten die Geräusche zunächst für einen Feuerwerk, als dann aber klar wurde, dass tatsächlich geschossen wurde, versuchten sich die Menschen in Sicherheit zu bringen. Einige versteckten sich unter dem DJ-Pult und die Polizei brachte die Partygäste anschließend in eine nahegelegene Turnhalle. Ja, und seitdem läuft in der Region ein riesiger Großeinsatz der Kantonpolizei Aargau. Neben der Kantonspolizei war auch das sogenannte kantonale Katastropheneinsatzelement vor Ort. Das ist eine hochspezialisierte Einheit für medizinische Notfälle. Ja, sie wird gerufen, wenn bei einem Ereignis viele Menschen gleichzeitig verletzt werden. Ja, und da die Täter noch nicht gefasst sind, sind viele schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz. Das Gebiet, das ist großräumig abgesperrt, und auch ein Hubschrauber der Schweizer Armee ist unterwegs. Ja, und der Aarau nahe an der deutschen Grenze liegt, hilft auch die Polizei in Freiburg bei der Fahndung und kontrolliert mögliche Fluchtwege. Bisher gibt es allerdings noch keine Hinweise auf die Täter, und auch das Motiv ist völlig unklar. Deshalb hat die Polizei alle BesucherInnen darum gebeten, Fotos oder Videos von der Nacht an die Kantonspolizei Aargau zu schicken.
Werbung.
Ihr Lieben, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich bin wieder zurück in Deutschland und ich freue mich auch so sehr darüber. Und vor allem freue ich mich darüber, weil ich ja auch gerade umgezogen bin. Ich bin in Bielefeld in meine neue Wohnung gezogen und ich habe dabei etwas mitgenommen, etwas für mich sehr Wichtiges, und zwar mein Stromtarif von Naturstrom. Dort kann man nämlich einfach umziehen, das ist super easy, und ich bin ja einfach schon seit jetzt fast 13 Jahren Kundin bei Naturstrom und liebe das einfach so sehr. Ich liebe die Menschen, die da arbeiten, ich liebe das Produkt dahinter, und ich freue mich so sehr, dass ich das auch mit in meine neue Wohnung ganz easy mitnehmen konnte. Denn wir wissen alle, Klimaschutz, das ist etwas, über das wir sprechen müssen. Manche sagen gerade, Klimaschutz ist ein Nebenthema, das stimmt aber einfach nicht. Wir reden über das Klima, wir müssen drüber reden. Gerade dieser Sommer hat uns wieder gezeigt, was es eigentlich für Auswirkungen hat, wenn wir es nicht tun. Und manchmal fragen wir uns ja auch, was wir selber machen können. Und es gibt kleine Sachen, die wir machen können, die ganz groß sein können am Ende. Das ist zum Beispiel euren Stromtarif wechseln. Ich arbeite schon seit Jahren mit Naturstrom zusammen und die stehen einfach für Nachhaltigkeit. Für 100% deutschen Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und dahinter steckt eben noch viel, viel mehr. 100% Ökostrom in höchster Qualität, aber auch, dass mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert wird. Das bedeutet, ihr habt nicht nur selber Strom aus erneuerbaren Energien, sondern ihr setzt euch auch noch für Klimaschutz ein und dafür, dass das ausgebaut wird. Und das ist für mich eines der Gründe, warum ich Naturstrom so gerne mag. Weil die das machen, weil die Menschen dahinter wirklich dafür stehen, weil ich seit 13 Jahren einfach schon dabei bin und wirklich aus vollem Herzen sagen kann, dieser Wechsel, der hat sich gelohnt. Und ich freue mich so sehr, das auch in meiner neuen Wohnung zu haben. Und wenn ihr jetzt auch darüber nachdenkt, zu wechseln, dann sage ich euch mal was, das ist einfach so schnell erledigt. Und zwar noch nicht mal 5 Minuten. Ihr geht auf die Website, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten für euch, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Ihr könnt also jetzt auf www.naturstrom.de/die-informantin gehen und euch einfach 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas sichern. Wechselt also auch ihr jetzt zu sauberer Ökoenergie. Den Link und alle Infos findet ihr auch in meinen Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, von der Schweiz geht's weiter nach Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Dort steht am kommenden Sonntag ja die Landtagswahl an und in den Umfragen liegt die AfD aktuell bei rund 40% vorne. Die Stimmung ist also extrem aufgeladen. Und genau in dieser Phase hat die AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland ihren Bundeskongress veranstaltet. Und vielleicht kennt ihr die Generation Deutschland noch unter ihrem alten Namen Junge Alternative. Die hatte sich ja im März 2025 aufgelöst, nachdem sie vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. Und daraufhin hat sich die Nachfolgeorganisation Generation Deutschland im November 2025 gegründet und sie selbst gibt an, 3000 Mitglieder zu haben. Doch auch die neue Organisation steht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Die Behörden sehen nämlich klare personelle und inhaltliche Verbindungen zur früheren Jungen Alternative. Ja, und beim jetzigen Bundeskongress haben rund 300 Delegierte teilgenommen. Der Vorsitzende der Organisation, Jean-Pascal Hohm, hat in seiner Rede Remigration, also die millionenfache Ausweisung von zugewanderten Menschen, gefordert. Der Europaabgeordnete René Aus hat sogar von einer europaweiten Remigration gesprochen und eine Festung Europa gefordert. Der Brandenburger Landtagsabgeordnete Dennis Holoch hat gesagt, Deutschland brauche keine 80 Millionen Einwohner, man könne auch mit 60 Millionen Menschen gut leben und wäre dann nicht auf Zuwanderung angewiesen. Ja, und der Spitzenkandidat für Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, wurde wie ein Popstar gefeiert. Er hat erklärt, dass die Wahl in Sachsen-Anhalt nur der erste Schritt zur Macht in ganz Deutschland sei. In die Rede des Landesvorsitzenden von Sachsen-Anhalt, Martin Reichert, hören wir mal rein.
Liebe Mitglieder der Generation Deutschland, liebe Parteifreunde, anwesende Vertreter der Presse, ich möchte mich zunächst im Namen meines Landesverbands dafür bedanken, dass der heutige Bundeskongress der Generation Deutschland hier bei uns in Magdeburg stattfindet und damit einen Beitrag zu unserem Wahlkampf leistet. Und es ist mir deshalb eine Ehre, hier auch die Grüße jenes Mannes auszurichten, der wie kein anderer diesen Wahlkampf trägt, der wie kein anderer die Menschen begeistert. Seid gegrüßt auch vom zukünftigen Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund, liebe Freunde. Wir dürfen unseren Uli auch auf einem Jugendkongress als Beispiel nehmen, denn Uli hätte bis letztes Jahr noch selbst hier als Mitglied der Generation Deutschland unter euch sein können. Er verkörpert damit im besten Sinne einen Geist, den wir hier in Sachsen-Anhalt seit Anbeginn der Partei in vorbildlicher Weise leben. Die Partei und ihre Jugend sind eine Einheit. Aus dem Volk für das Volk. Aus der Jugend für die Jugend, denn ihr, die Jugend, seid die Zukunft, liebe Freunde. Jedes Volk und jeder Staat tun gut daran, ihre Jugend zu fördern, zu formen und sie auf die Zukunft vorzubereiten. Das funktioniert in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern leider nicht mehr. Denn Vaterstaat ist in Deutschland kein weise waltender, liebevoller alter Herr mehr. Er ist heute leider ein nach Dop stinkender, fauler Assi, der sein Geld für Nichtstun von der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommt und regelmäßig mit seinen Freunden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu saufen und die Internationale zu leihen, liebe Freunde.
Ja, allerdings wurde bei diesem Bundeskongress deutlich, dass es zwei große Konflikte bei der AfD-Jugend gibt. Der eine Konflikt bezieht sich auf das Thema Euro. Im Parteiprogramm der AfD fordern sie nämlich eigentlich den Austritt aus dem Euro. Hohm, also der Vorsitzende der AfD-Jugendorganisation, der wollte jedoch eine Erklärung abschließen, die den Euro zwar reformieren, aber erhalten sollte. Ja, dazu hat er erklärt, dass vor allem junge Menschen es schätzen, frei reisen zu können, ohne jedes Mal Geld umtauschen zu müssen. Nach Widerstand der Basis musste Hohm seinen eigenen Antrag allerdings zurückziehen. Der zweite Konflikt, der hat mit Kevin Dorow zu tun. Dorow, der ist ehemaliges Vorstandsmitglied der AfD-Jugend, ja, weil er eine Parole der Hitlerjugend zitiert hatte und die Staatsanwaltschaft deshalb gegen ihn ermittelt hat, hat ihm die Bundesspitze für 2 Jahre verboten, ein Amt zu übernehmen. Dorows Nachfolger Tim Demuth hat sich hinter ihn gestellt und der Parteispitze vorgeworfen, die jugendliche Opposition zu unterdrücken. Alles in allem können wir auch an dieser Stelle wieder sagen, noch ist nicht der 6. September, noch sind die Wahlen in Sachsen-Anhalt nicht gelaufen, noch können wir es ändern und noch können wir Ulrich Siegmund verhindern. Wir schauen nach Island. Dort haben die Menschen nämlich darüber abgestimmt, ob das Land wieder Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union aufnehmen soll. Am Sonntagmittag wurde nämlich bekannt, dass sich die Isländer gegen das Referendum, also den Volksentscheid, ausgesprochen haben. Die Abstimmung ging knapp aus, 52,8% zu 47,2%. Ja, selbst in der Hauptstadt Reykjavik, die eigentlich als absolute Hochburg der EU-Befürworter gilt, fiel die Zustimmung für ein Jahr deutlich schwächer aus als erwartet. Wichtig zu wissen ist dabei, dass es in diesem Fall für die rund 270.000 Wahlberechtigten noch gar nicht um den eigentlichen Beitritt zur EU ging. Es wurde nur darüber abgestimmt, ob man überhaupt wieder Verhandlungen mit Brüssel aufnimmt. Über einen echten Beitritt hätte es später noch ein zweites Referendum gegeben. Island hat den Beitritt bereits 2009 in einer Finanzkrise beantragt. Durch eine euroskeptische Regierung wurde der Prozess allerdings 2013 auf Eis gelegt. Die Befürworter der EU-Gespräche haben vor allem 2 große Argumente, die Wirtschaft und die Sicherheit. Island geht es zwar wirtschaftlich durch Tourismus, Fischerei und Erdwärme gut, aber das Land kämpft seit langer Zeit mit einer hartnäckigen Inflation. Ja, und um das zu bekämpfen, hat die isländische Zentralbank den Leitzins auf 8% hochgeschraubt. Der Leitzins ist das wichtigste Werkzeug einer Zentralbank. Er bestimmt, zu welchen Konditionen sich Banken Geld leihen können. Wenn er hoch ist, werden auch private Kredite und Hypotheken für Häuser extrem teuer. Zum Vergleich, in der Eurozone liegt der Leitzins der Europäischen Zentralbank bei nur 2,25%. Viele Isländer haben gehofft, dass eine EU-Mitgliedschaft und die eventuelle Einführung des Euro die Zinsen senken und die Währung stabilisieren könnten. Ja, dazu kommt die Angst um die eigene Sicherheit. Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fühlen sich viele im Nordatlantik bedroht. Island hat nämlich keine eigene Armee. Ja, und dazu kommt auch US-Präsident Donald Trump. Trump hatte nämlich in der Vergangenheit mehrfach damit gedroht, Grönland, also Islands direkten Nachbarn, zu annektieren, also einzugliedern. Gleichzeitig hat Trump in seinen öffentlichen Reden auch noch mehrfach Grönland und Island verwechselt. Ja, das hat bei den Isländern für Verunsicherung gesorgt, ob man sich sicherheitspolitisch noch voll auf die USA verlassen kann. Auf der anderen Seite stehen die Gegner der EU-Gespräche, angeführt von Oppositionsführerin Hafstein Stottir. Ihr Hauptargument lautet Unabhängigkeit und Souveränität. Ja, Souveränität bedeutet, dass ein Staat völlig eigenständig und selbstbestimmt entscheiden kann, ohne dass ihm eine übergeordnete Macht wie die EU-Bürokratie in Brüssel Vorschriften macht. Ja, und diese Souveränität betrifft vor allem die Fischerei und die reichen Fischvorkommen rund um die Insel. Die Isländer haben ein extrem strenges und erfolgreiches eigenes System entwickelt, um ihre Fischbestände nachhaltig zu bewirtschaften. Die Fischer vor Ort, die haben jetzt Sorge, dass Brüssel ihnen zukünftig dann vorschreiben würde, wie viel Fisch sie dort fangen dürfen. Ja, und zusätzlich sind die Gegner besorgt über Migrationspolitik. Schon heute haben über 20% der Menschen in Island einen Migrationshintergrund. Das führt vor allem in der Hauptstadt Reykjavik zu heftigen Diskussionen, weil dort bezahlbarer Wohnraum extrem knapp und teuer geworden ist. Die Gegner fürchten, dass man durch einen EU-Beitritt die Kontrolle über die Zuwanderung verlieren würde. Wir kommen zum internationalen Kurzcheck und dafür werfen wir mal einen schnellen Blick auf die globale Lage. Wir starten in Nepal und China. Nach der Sturzflut im Himalaya, die durch einen Gletscherabbruch im Grenzgebiet ausgelöst wurde, ist die Zahl der Todesopfer inzwischen auf 750 gestiegen und in überfluteten Tunneln von Wasserkraftwerken weiter nach rund 1000 Vermissten. Unter ihnen werden auch mehrere Deutsche vermutet. Und es geht weiter im Westjordanland. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat in einer ungewöhnlichen scharfen Reaktion die jüngsten Gewalttaten israelischer Siedler gegen Palästinenser verurteilt. Nach heftigen Ausschreitungen in den Dörfern Kushra und Chalut sprach er von kriminellen Taten einer Handvoll Randalierer, die dem Ansehen Israels in der Welt massiv schaden. Kritiker und die Vereinten Nationen weisen allerdings darauf hin, dass Netanyahus eigene Regierung den Siedlungsbau jahrelang stark gefördert und so ein Klima der Straffreiheit begünstigt hat. Ja, und zuletzt schauen wir noch in die Ukraine. Nach einem russischen Luftangriff nahe Kiew mit 37 Toten ist eine heftige Debatte über Fehlverhalten auf ukrainischer Seite entstanden. Präsident Selenskyj und sein Ministerpräsident haben die Lagerung von Armeemunition mitten in einem Wohngebiet direkt neben einem Pflegeheim, in dem 34 der Opfer starben, als kriminelle Fahrlässigkeit verurteilt. Die Ermittlungsbehörden prüfen nun strafrechtliche Konsequenzen, während Russland seine Angriffe mit schwer abfangbaren Drohnen weiter intensiviert. Jetzt brauchen wir sie, die Good News. Es gibt gute Nachrichten für tausende Grönländerinnen. Dänemark will Frauen, denen früher ohne ihre Zustimmung eine Spirale eingesetzt wurde, finanziell entschädigen. Es geht dabei um rund 4.500 Frauen, die jetzt jeweils etwa 40.000 Euro bekommen sollen. Das dänische Parlament hat die Entschädigungszahlung jetzt beschlossen. Damit übernimmt Dänemark Verantwortung für ein wirklich dunkles Kapitel der gemeinsamen Geschichte. Vor allem in den 1960er und 70er Jahren wurden vielen Frauen und Mädchen in Grönland Spiralen eingesetzt, ohne dass sie davon wussten oder zugestimmt hatten. Das Ziel dahinter war es, die Zahl der Geburten und damit das Bevölkerungswachstum zu bremsen. Ja, Dänemarks Ministerpräsidentin hat sich bereits im vergangenen Jahr offiziell bei den Betroffenen entschuldigt. Jetzt folgt also auch eine konkrete finanzielle Wiedergutmachung. Ihr Lieben, das war's für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.